Zu Gast in SWR 2 Treffpunkt Klassik Felix Koch, Cellist, Dirigent und Professor für Alte Musik und Musikvermittlung an der Musikhochschule Mainz. Außerdem unter anderem auch Leiter des Unichores und des Uniorchesters der Johannes-Gutenberg-Universität. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Koch, als Chorleiter hat man in diesen Tagen vor Weihnachten viel zu tun. Wissen Sie eigentlich, wie oft Sie Bachs Weihnachtsoratorium schon dirigiert oder als Cellist gar mitgespielt haben?
Oh, das kann ich, glaube ich, nicht mehr zählen. Dirigiert, kann ich sagen, habe ich es inzwischen 4-mal, aber gespielt unzählige Male. Und das gehört eigentlich zu Weihnachten dazu.
Wenn wir uns mal in die Entstehungszeit des Weihnachtsoratoriums zurückversetzen, 1734, also vor 284 Jahren. Bach ist knapp 50 Jahre alt, da schreibt er diese 6 Kantaten in seiner Funktion als Thomaskantor für die Feiertagsgottesdienste in den Leipziger Hauptkirchen Thomas- und Nikolaikirche. Welche Bedeutung hatte denn das Weihnachtsoratorium damals zu Lebzeiten Bachs?
Also ich glaube, da muss man differenzieren zwischen der Bedeutung für die Kirche und die Gesellschaft und die Bedeutung für Bach selbst. Ich denke, für die Kirche ist das eigentlich die normale sonntägliche oder Festtagsmusik, die sie von Johann Sebastian Bach als Kantor einfordert. Und es geht hier um die musikalische Illustration eben der Weihnachtsgeschichte an den 6 Gottesdienst- und Festtagen. Und hier ein Bezug zur Gottesdienstlesung und zum Predigttext, der hergestellt wird und musikalisch reflektiert wird.
Mhm. Also gar nichts Außergewöhnliches eigentlich für die Gottesdienste damaliger Zeit.
Aus Seiten der Kirche nicht. Ja. Von Seiten Bachs, denke ich, ist das ein bisschen anders. Wir sehen ja gerade in den 1730er Jahren, dass Bach beginnt, größere Werkformen zu schreiben. Also er hat ja mit der H-Moll-Messe begonnen, das Kyrie Gloria. Er schreibt lutherische Messen. Er schreibt gleich 3 Oratorien. Also neben dem Weihnachtsoratorium gibt es auch noch das Himmelfahrts- und das Osteroratorium. Und diese Hinwendung zu größeren Formen zeigt eigentlich, dass Bach selber diese Musik als extrem wichtig empfindet und auch durch Verwendung Musik weltlicher Kantaten, die ansonsten in der Schublade eben verloren gegangen wären, hier darauf hinweist, diese Musik soll eigentlich überdauern. Das ist etwas, was er ganz besonders geschaffen hat.
Also das war ihm schon bewusst, dass er hier vermutlich was für die Ewigkeit schreibt oder zumindest für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
Ich bin ziemlich sicher, dass ihm diese Musik wichtig war. Ich weiß nicht, ob er wusste, wie bedeutend tatsächlich diese Werke werden. Aber für ihn war es ein ganz großes Anliegen, diese Werke zu sichern.
Was wissen wir denn über die Aufführungen zu Bachs Zeit?
Also die Entstehung eben 1734, 35 war natürlich nicht, wie wir es heute kennen, als Konzert angelegt, wie Sie eben schon sagten. Es wurde am 1., 2., 3. Weihnachtsfeiertag musiziert, am Neujahrstag, dann am Sonntag nach Neujahr und Epiphanias, die 6 Teile jeweils an einem Gottesdiensttag. Und er hat dort trotz dieser zeitlichen Streckung einen inhaltlichen Zusammenhang geschaffen. Dadurch, dass er erstens schreibt, Oratorium, zeigt er, diese 6 Kantaten gehören zusammen. Er hat diese 6 Kantaten durch ein Fortsetzungsfolgt-Prinzip der Weihnachtsgeschichte auch miteinander verbunden. Es gibt harmonische Zusammenhänge der 6 Kantaten durch signifikante Parallelen. Bei der Tonartenverwendung zum Beispiel 1., 3., 6. Kantate. Dann eine ganz große Klammer. Der 1. und letzte Choral geht auf dieselbe Melodie zurück. Insofern schafft er hier ganz viele Zeichen und Symbole. Es ist zwar verteilt, aber es gehört zusammen und ist als ein Werk zu sehen.
Ein Gesamtwerk. Und was wissen wir über die Besetzung? Also was Solisten und den Chor angeht, wissen wir gar nicht so genau Bescheid, wer da eigentlich gesungen hat.
Ja, das ist eine Streitfrage in der Musikwissenschaft, ob es jetzt solistische Besetzung war oder ob ein kleiner Chor war. Ich gehe eigentlich davon aus, wenn er 3 Trompeten, Pauke, 4 Oboen, 2 Flöten und eine Streicherbesetzung, die eben nicht einfach besetzt war, nimmt, dann ist es für ein Solistenquartett extrem schwierig, sich da durchzusetzen. Ich glaube, er hatte tatsächlich einen kleinen Chor und aus dem natürlich auch die Soli hervorgetreten sind. Er musste auch seine Thomaner ja beschäftigen, also die konnte er nicht alle auf die Straße setzen.
Die mussten an Weihnachten da früh ran. Das ging um 7 Uhr morgens los, glaube ich, die Gottesdienste. Das war ein hartes Geschäft über die Feiertage.
Und das war für die natürlich dann wirklich ein Arbeitstag, das war kein Festtag.
Herr Koch, Sie sagten es eben schon, es war einerseits Gebrauchsmusik für den Gottesdienst, für Bach war es weitaus mehr. Wer hat denn als erster erkannt, was für ein Schatz dieses Oratorium ist?
Da muss man ja ziemlich weit zurückgehen. Ich meine, Bach selber hat schon gewusst, was er da tut. Aber dann nach Bachs Tod sind die Noten ja erstmal auf eine Odyssee gegangen. Sie wurden ja erst in den Bestand von Karl Philipp Emanuel gebracht, der sie dann mit nach Berlin nahm. Und in der Singakademie in Berlin fanden sie dann ihre Heimat. Im 19. Jahrhundert gab es ja dann durch Mendelssohn diese Bach-Renaissance, wo sich die Komponisten tatsächlich drauf besonnen haben. Da war jemand, der hat Immenses geleistet und auf den müssen wir eigentlich wieder zurückkommen. Und durch Mendelssohn gab es im 19. Jahrhundert tatsächlich ja das erste Anrollen der Bachschen Pflege wieder. Das sieht man, das war zum Beispiel, Schumann hat sich Bach zugewandt, hat zum Beispiel für die Cello-Suiten eine Klavierbegleitung geschrieben, weil er dachte, das ist ja gar nicht vollständig, aber es ist so tolle Musik. Oder Busoni hat Bearbeitungen geschrieben. Also es gab viele Komponisten, die sich da diesem Werk wieder zugewendet haben.
Und damit diese Bach-Renaissance in Gang gesetzt haben.
Und das Weihnachtsoratorium hat man in Gänze ja auch Mitte des 19. Jahrhunderts erst wieder gehört. Allerdings kann man feststellen, dass das Weihnachtsoratorium nicht die Popularität hatte wie die Passionen. Die Passionen, die natürlich wesentlich dramatischer angelegt waren, wo es verschiedene Rollen gab, das ist im Weihnachtsoratorium ja komplett anders.
Dennoch gehört es aber mittlerweile zu unserer Weihnachtstradition dazu.
Inzwischen ist das natürlich das populärste Werk mit der Weihnachtsgeschichte, die alle Konzertsäle und Kirchen füllt.
Herr Koch, was bedeutet Ihnen persönlich denn das Weihnachtsoratorium?
Ja, das hat drei Aspekte. Erstens bin ich emotional extrem ergriffen von dieser Musik, von der Kompositionstechnik, der musikalischen Sprache Bachs, die ich sogar als Kind in Konzerten erlebt habe, wo meine Eltern im Chor gesungen haben, im Orchester gespielt haben. Ich habe sehr früh diese Musik aufgesogen. Diese emotionale Komponente ist für mich gleichzeitig auch ein Punkt, mit dem ich mich mit Religion befassen kann. Also für mich ist diese Musik ein ganz individuelles Gebet und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben. Mhm. Und der dritte Punkt ist eine rationale Faszination. Wie grandios es eigentlich ist, was Bach hier komponiert hat. Vor allem, da das Weihnachtsoratorium überwiegend aus wiederverwendeter Musik, also aus weltlicher Musik besteht. Und wie schafft Bach genau das, dass diese Musik, die für einen komplett anderen Zusammenhang komponiert war, jetzt hier im Weihnachtsoratorium so perfekt passt.
Kaum vorstellbar mehr heute, wenn man die Originale hört in anderen Kantaten, denkt man, das kennt man doch aus dem Weihnachtsoratorium. Oh ja. Und es passt, ja?
Es passt. Es ist wirklich hervorragend. Ja. Wenn man sich überlegt, es gibt die Arie Bereite dich Zion, Vorbereitung auf die Geburt Christi im ersten Teil. Und hier wird von Liebe, zärtlichen Trieben geredet und der Bräutigam, den man sehnlichst lieben soll. Und die Vorlage stammt aus einer weltlichen Kantate, wo Herkules am Scheideweg steht und sich zwischen Wollust und Tugend entscheiden muss und der Wollust eine ganz böse, kratzbürstige Arie entgegenschmettert. Mhm. Und dass Bach das mit wenigen Handgriffen wirklich wieder passend macht, ist genial.
Wir hören jetzt gleich den Eingangschor aus Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Gutenberg-Kammerchor und dem Neumayer Konsort unter Ihrer Leitung, Herr Koch. Ein Live-Mitschnitt vom Dezember 2013 aus der Kirche St. Ignaz in Mainz. Diesen Eingangschor hat Bach auch schon mal für eine andere Kantate verwendet. Heute gehört er unumstößlich zum Weihnachtsoratorium und ist vielleicht sogar neben Beethovens 5. Sinfonie der markanteste Anfang der Musikgeschichte. Ja. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Pauken, Flöten, Oboen und Trompeten so festlich feierlich hören?
Also das ist erstmal Wahnsinn, wie auch er hier schafft, dass er diese Vorlage genau weihnachtlich umdeutet. Also tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten erfüllet die Luft, singt itzt Lieder ihr munteren Poeten, ist ja die weltliche Vorlage. Und dieser Text beschreibt genau die Einsatzfolge der Instrumente, die vorkommen. Pauken, Trompeten, Geigen, Sänger. Und dieser Lobpreis auf die Königin von Polen münzt er um in ein Weihnachtsoratorium, Lobpreis auf den Herrn, auf Jesus Geburt. Und die Pauke, die aufwärts spielenden Fanfaren, diese Ankündigung, der Weckruf, jetzt wird gleich was Wichtiges verkündet, das ist eigentlich etwas, wo man die Engel vom Himmel fliegen hört, wenn die Streicher runterkommen und dieses Jauchzen frohlocken vorbereiten. Es ist eigentlich was, was nicht schöner auf Weihnachten vorbereiten kann.
Das sagt Felix Koch, Orchestermusiker, Dirigent, Professor für Alte Musik an der Hochschule für Musik in Mainz, außerdem Direktor des Collegium Musicum und Leiter des Unichores und des Uniorchesters der Johannes-Gutenberg-Universität. Vielen Dank, Herr Koch, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren gemeinsamen Blick auf Bachs Weihnachtsoratorium. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.
Sehr gerne. Dankeschön.